Deutschlandfunk Kultur Literatur.
In unserer Reihe Literatur heute ein Gespräch zu einer Debatte, die in der deutschen Öffentlichkeit etwa seit Ostern geführt wird. Zum Streit um den Philosophen Achille Mbembe. Mbembe werden Antisemitismus und die Relativierung des Holocaust vorgeworfen. Am Wochenende wurde gemeldet, der Zentralrat der Juden in Deutschland halte Achille Mbembes Haltung gegenüber Israel für nicht akzeptabel. Der israelische Historiker Moshe Zuckermann sagte dagegen, die Vorwürfe gegen Mbembe hätten weniger mit dem Philosophen zu tun, als eher mit deutschen Befindlichkeiten. In der folgenden Stunde diskutieren die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann und die Philosophin Susan Neimann. Das Gespräch wurde am vergangenen Freitag aufgezeichnet. Es moderiert René Agiger.
Es ist ein Streit, in dem sich viele Streitigkeiten kreuzen. Und weil das so ist, meinerseits zur Einleitung nur wenige Stichworte. Dem in Südafrika lebenden Philosophen Achille Mbembe werden seit einigen Tagen, streng genommen sogar schon seit einem Monat, in Deutschland schwere Vorwürfe gemacht. In seinen Schriften finde sich Antisemitismus, er relativiere den Holocaust, er bestreite das Existenzrecht Israels. Auf der anderen Seite gibt es nicht wenige unter seinen Leserinnen und Lesern, die diese Vorwürfe nicht nur falsch, sondern sogar abwegig finden, darunter der deutsche Historiker Andreas Eckert. Der sieht Anzeichen einer Hexenjagd auf Achille Mbembe. In dieser Stunde wollen wir reden, weniger darüber, wer nun Recht hat oder nicht, eher darüber, wie einzelne Zitate zu verstehen sind und vor allem darüber, wie sie einzuordnen sind. Und dann ja, auch über richtig und falsch. Ich begrüße ganz herzlich Aleida Aßmann, Kulturwissenschaftlerin, zugeschaltet aus Konstanz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich begrüße ebenso herzlich Susan Neimann, Philosophin, zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Vielleicht kurz zum Einstieg, liebe Frau Aßmann, Sie sind Kulturwissenschaftlerin, habe ich gerade gesagt, Anglistin, also englische Literaturwissenschaft. Eines Ihrer großen Forschungsthemen seit vielen, vielen Jahren ist Erinnerungskultur. Sie sind Deutsche, Sie kennen Israel, Sie kennen Palästina. Und meine Frage ist, aus welcher Perspektive würden Sie sagen, aus welcher Perspektive schauen Sie auf diesen Streit um Achille Mbembe und seinen vermeintlichen oder tatsächlichen Antisemitismus?
Zum einen sicher aus der Perspektive von jemandem, der sich lange und kontinuierlich mit diesem Thema der Erinnerungskultur beschäftigt hat. Das heißt, ich beobachte Veränderungen in Deutschland, die in dieser Richtung sich jetzt ereignet haben, sagen wir mal seit der Mitte der 80er Jahre. Und vor diesem Hintergrund gibt es dann auch freundschaftliche und auch wissenschaftliche Kontakte nach Israel und nach USA, die im Moment für mich in dieser Diskussion und Debatte außerordentlich wichtig sind. Und davon wird auch im Folgenden noch die Rede sein.
Ja, okay, ja, vielen Dank. Susan Neimann, eine ganz ähnliche Frage an Sie. Sie sind US-Amerikanerin, leben allerdings schon seit sehr langer Zeit in Deutschland. Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht mit einem Titel, der auch zum Thema passt, Von den Deutschen lernen. Sie sind auch Jüdin. Und mich würde interessieren, wenn Sie jetzt auf diesen Streit blicken, aus welcher Perspektive, wie würden Sie das sagen, aus welcher Perspektive schauen Sie?
Also entweder müsste ich sagen, aus allen, die Sie gerade genannt haben,
ja.
Oder aber primär würde ich sagen, ich bin Universalisten. Das ist eine philosophische und moralische Haltung, die auch in eine Strömung der jüdischen Tradition steht. Man kann kurz gesagt jüdische Traditionen in zwei Teilen. Eine ist ein sehr stammbezogene Denken. Das andere ist eine universalistische. Beide können Stellen in der Bibel finden, die sie belegen. Und man kann nicht sagen, das eine ist urjüdisch, das andere nicht, sondern man muss wählen. Und auch als jemand, die israelische Staatsbürgerin geworden ist vor 25 Jahren, als ich dachte, ich würde auch dort mit meinen Kindern bleiben, sage ich, ich bin eben eher zu überzeugte Universalisten gegangen. Und das ist meine Perspektive auf den Streit, wie er leider von einer ganz anderen Richtung, aber blicke ich auf die deutsche Nachkriegszeit Kriegsgeschichte seit dem Jahr 1982, als ich zum ersten Mal nach Berlin kam.
Wenn Sie sagen Universalistin, dann passt das eigentlich, habe ich den Eindruck, ganz gut zu einem ersten Zitat, das ich gerne einspielen lassen würde. Ich habe vor wenigen Tagen die Gelegenheit gehabt, per E-Mail mit Achille Mbembe ein Interview zu führen über diesen Streit, also was er sagt zu den Vorwürfen. Das kann man auf unserer Website nachlesen. Und ganz am Ende spricht er zwar nicht von Universalismus, das nicht, aber das ist ein sehr, sagen wir mal, versöhnliches Angebot. So verstehe ich das und da hören wir vielleicht einfach kurz mal rein.
Sie werden nicht eine einzige Spur Hass oder Vorurteil darin finden oder irgendeinen Aufruf zu Gewalt. Noch werden Sie Ressentiment oder jeglichen Aufruf zu Rache finden. Vielmehr werden Sie eine Stimme hören, die offen für die Welt ist und allen gegenüber, die darin leben, die sensibel ist für menschliches Leiden und Elend und die gewissenhaft im Interesse der Kräfte des Lebens in den Zeugenstand tritt. Vergebung, Widerstand, Hoffnung und Versöhnung.
Also bevor wir jetzt tatsächlich richtig einsteigen in den Streit, ist hier kurz die Rede von Hoffnung und Versöhnung. Können Sie was damit anfangen, wenn Sie sich erinnern an Lektüren von Texten von Achille Mbembe?
Ich finde das Zitat wunderbar als Eingangszitat. Das ist die Haltung, in der wir uns dieser Sache auch widmen sollten. Offen für die Welt zu sein und allen gegenüber, die darin leben, das ist ja der Universalismus schlechthin, der in diesem Falle besonders offen und sensibel ist für menschliches Leiden und Elend. Das heißt also, im Mittelpunkt stehen hier die Menschenrechte und der Schutz der Schwachen und der Verletzlichen. Und dann kommt auch noch der Zeugenstand, das heißt auch davon weiter da etwas zu sagen, was man gesehen hat und erlebt. Und diese Dinge zu verbinden in einem Geist der Vergebung, der Hoffnung, der Versöhnung. Also was Besseres kann man sich eigentlich nicht wünschen als einen ethisch-moralischen Rahmen für diese ganze Problematik, die wir heute hier besprechen wollen.
Dann wäre mein Vorschlag nach diesem, ja, sagen wir mal, Motto oder so, dass wir einsteigen in einen Text. In den letzten Tagen ist viel debattiert worden über eine Stelle aus einem sehr umfangreichen Buch namens Politik der Feindschaft. Darin gibt es ein Kapitel, das sehr unterschiedliche Trennungs- und auch Mordtechniken bedenkt und miteinander in Beziehung setzt. Genau, und dann gibt es einige Sätze, über die viel gestritten worden ist, mit der Auslegung, dass dort das Apartheidsregime aus Südafrika gleichgesetzt werde mit der Vernichtung der europäischen Juden. Wir hören kurz rein, um danach kurz darüber zu reden.
Im kolonialen Kontext war die permanente Trennungs- und damit Differenzierungsarbeit zum Teil die Folge der von den Kolonisten empfundenen Angst vor Vernichtung. Man war zwar zahlenmäßig unterlegen, aber mit gewaltigen Zerstörungsmitteln ausgestattet und lebte dennoch ständig mit der beängstigenden Vorstellung, ringsum von bösen Objekten umzingelt zu sein, die das eigene Überleben und die eigene Existenz bedrohten. Von der einheimischen Bevölkerung, von wilden Tieren, Reptilien, Mikroben, Mücken, der Natur, dem Klima, von Krankheiten oder sogar von Hexern. Das Apartheid-Regime in Südafrika und in einer ganz anderen Größenordnung und einem anderen Kontext, die Vernichtung der europäischen Juden, sind zwei emblematische Manifestationen dieses Trennungswahns.
Zwei Manifestationen dieses Trennungswahns, eines Trennungswahns, der in dem betreffenden Artikel recht ausführlich immer mal wieder erwähnt wird. Der Vorwurf, der daran geknüpft wird, ist Relativierung des Holocaust. Susan Nyman, wie geht's Ihnen damit? Können Sie diesen Schluss auch ziehen?
Das ist eine Relativierung? Nee, überhaupt nicht. Und da gibt es sehr viel zu sagen. Also ich habe eben gerade ein Buch veröffentlicht auf Deutsch, in dem ich die Sklavenzeit der USA also es ist kein direkter Vergleich mit dem Holocaust. Was mich interessiert, ist nicht zwei verschiedene Formen des Bösen zu vergleichen, sondern zwei verschiedene Formen der Vergangenheitsaufarbeitung beziehungsweise das Fehlen daran. Ich finde es sehr schwierig, wenn man in Deutschland heutzutage allergisch darauf reagiert, dass das Holocaust mit irgendetwas anders verglichen wird. Und dazu, wie gesagt, kann man sehr vieles sagen. Ich verstehe diesen Impuls. Natürlich haben die Nazis direkt versucht, ihre Verbrechen zu entlasten, indem sie zum Beispiel auf die Genozid der Native Americans hingewiesen haben. Aber ich meine, nur weil die Nazis das gemacht haben, ist es nicht hundertprozentig verwerflich. Zweitens, obwohl es angeblich ein Tabu ist, irgendetwas mit dem Holocaust zu vergleichen, wird es in der Tat ständig gemacht, und zwar mit dem Totalitarismus-These. Und ich hätte weniger Bauchschmerzen dabei, wenn man das wirklich nur auf die Verbrechen von Stalin beschränken würde. Aber jedes Mal, dass man von zwei deutschen Diktaturen spricht, was inzwischen wirklich gang und gäbe ist, relativiert man das Verbrechen der Nazis, indem man das mit der DDR vergleicht. Also ich würde erst sagen, alle, die große Sorgen machen um diese angebliche Relativierung, sollen erstmal auf dem Teppich bleiben, ihre eigenen Praktiken analysieren.
Ja, vielleicht ganz kurz zwei Infos, die ich zumindest da auch reingeben möchte. In dem Zitat selbst gibt es ja bei Memme selbst den ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Judenvernichtung in einer ganz anderen Größenordnung und in einem ganz anderen Kontext stattgefunden hat als vieles andere. Und die zweite Info, die ich nachreichen möchte, dass in diesem umfangreichen Buch auch ganz, ganz konkret einerseits unterschieden wird zwischen Lagern, die es während der Kolonialzeit gegeben hat, einerseits, und andererseits Vernichtungslagern, wie sie tatsächlich erst die Nazis als solche durchgeführt haben.
Ich finde das vollkommen wichtig. Ich möchte immer fragen, aber bei dieser Frage der Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Vergleiches, wozu wird verglichen? Wie wird diesen Vergleich benutzt? Wenn das als Entlastung gemeint ist, ist das natürlich sehr fragwürdig. Aber ein Vergleich ist immer möglich, ja? Ohne dass es gleich ein Relativieren ist. Es kommt darauf an, wozu man vergleicht.
Das würde ich auch unterstreichen, denn als Wissenschaftler zum Beispiel kann man sich ja das Instrument des Vergleichens überhaupt nicht aus der Hand nehmen lassen. Vergleichen ist für jede kognitive Operation nötig. Wir müssen vergleichen können. Wir dürfen nicht gleichsetzen. Das ist selbstverständlich. Wir müssen auch sagen, warum wir etwas vergleichen und mit welcher Absicht. Man kann dann strukturelle Elemente besser verstehen, hier oder dort, oder auch würdigen. Aber dass wir damit automatisch eine Gleichsetzung betreiben, ist absurd. In diesem Fall schon gar nicht, weil das Apartheid-Regime in Südafrika von Mbembe ja eher mit der Situation in Israel verglichen wird an anderen Stellen, also mit der Besatzungspolitik. Das wäre ja ein besserer oder noch etwas näherer Vergleich. Aber es zu vergleichen mit der Vernichtung der europäischen Juden geht nicht. Deswegen sagt er ja auch unter ganz unterschiedlichen Bedingungen, Kontexten, emblematische Manifestationen. Also ja. Er erwähnt die eine und er erwähnt eine andere. Und von Vergleich ist hier noch gar nicht die Rede und schon gar nicht von Relativierung und Gleichsetzung.
Das heißt, wir können festhalten, Gleichsetzung kann man hier nicht feststellen, was aber ihm vorgeworfen ist. Und Gleichsetzung wäre natürlich auch absurd. Zweitens habe ich jetzt gehört, dass bei Vergleichen sehr, sehr wichtig ist, zu welchem Zweck man vergleicht oder was man damit eigentlich sagen will. Ich würde vielleicht noch fragen, ob es nicht sogar so ist, dass man die Einzigartigkeit des Holocaust, der Shoah, die Singularität, ob man die nicht erst feststellen kann, indem man irgendwann mal so eine kognitive Operation wie Vergleichen vorgenommen hat.
Ich würde sagen, genau das ist auch das Erbe des Historikerstreits. Ich habe mehr kurz auf ihn hingewiesen.
Sie meinen den Historikerstreit 1986, Jürgen Habermas, Ernst Neumann.
Genau, das ist das Ereignis 1986, das ich wirklich für den Anstoß für die deutsche Erinnerungskultur halte. Da fängt das alles an. Und es fängt auch tatsächlich mit dem Vergleichsverbot an. Es fängt an mit der Frage, wie sollen wir eigentlich über dieses Schlüsseltrauma der Geschichte nachdenken als Historiker, wie kann man darüber schreiben. Und da wurden eben ganz viele Merkmale entwickelt, auf die wir heute immer zurückgreifen. Wobei jetzt ich auch unterstreichen möchte, dass viele von diesen Merkmalen inzwischen längst in der Forschung schon verändert wurden. Also die Einzigartigkeit des Holocaust hat sich wirklich durchgesetzt durch einen neuen Erinnerungsmodus. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Das ist die Deklaration in Stockholm und die sogenannte IRA. Also wir haben inzwischen eine transnationale Erinnerungsgemeinschaft, die dieses Ereignis wirklich in den Mittelpunkt stellt und globalisiert. Also diese Einzigartigkeit ist da, aber die anderen Einschränkungen, nämlich des Vergleichsverbots und all diese Dinge, die sind von den Historikern längst wieder zurückgezogen worden. Und natürlich gibt es da einen viel, viel freieren Umgang damit. Voraussetzung war allerdings, dass dieses Ereignis wirklich so zentral erstmal etabliert werden konnte.
Ich würde auf diese Definition von Antisemitismus gleich nochmal zurückkommen. Möglicherweise zunächst mal kurz Felix Klein zuhören. Felix Klein ist der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen den Antisemitismus. Einer derjenigen, der am schärfsten und am frühesten Membeck kritisiert hat. Übrigens auch mit dem Stichwort Gleichsetzung. Wir hören hier mal rein, deshalb, weil er eben auch auf sowas wie deutsche Erinnerungskultur zu sprechen kommt.
Das heißt, die Einzigartigkeit des Holocaust, die auch ein wichtiges Narrativ ist für die Erinnerungskultur in Deutschland, für auch überhaupt die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, so wie es Joachim Gauck ja mal formuliert hat, der Holocaust und der Auseinandersetzung damit gehören zur deutschen Identität. Wenn also Herr Mbembe als ausländischer Wissenschaftler in so eine Debatte eingreift und auch missverständliche Sätze formuliert, dann muss er das klarstellen. Für mich sind diese Sätze zu deuten eben auch als Relativierung des Holocaust, und in meiner Eigenschaft als Antisemitismusbeauftragter fühle ich mich berufen, auch in so eine Debatte einzugreifen und dann auch meine Sorge zum Ausdruck zu bringen, dass das hier missverständlich verstanden werden kann. Und deswegen habe ich mich zu Wort gemeldet, und die Auseinandersetzung, die jetzt geführt wird, halte ich für sehr richtig.
Ja, also dass der Holocaust zur deutschen Identität gehört, das ist absolut richtig, und das hat auch sehr viel mit dieser Gründung einer neuen Erinnerungskultur eigentlich auf diesem Ereignis zu tun, dass eben erst nach 44 Jahren, wenn man mal, sagen wir mal, die Wannsee-Konferenz als den historischen Startschuss dafür nimmt, 44 Jahre später überhaupt erst wieder an die Oberfläche kommt und dann aber tatsächlich in der Gesellschaft Fuß fasst. Nicht von oben zunächst einmal verordnet wird, sondern von Zivilgruppen betrieben wird, also ein Impuls, ein europäisches Denkmal in Berlin für die ermordeten Juden zu schaffen. All diese Dinge haben tatsächlich den Holocaust zentral in der deutschen Identität verankert, aber eben nicht nur in der deutschen, sondern auch dann 2005 auch in der europäischen. Das läuft über die Stockholm-Deklaration und über diese transnationale Erinnerungsgemeinschaft, von der ich schon gesprochen habe, bis hin eben zu dieser IRA. Also es ist ein deutsch-europäisches und globales Ereignis geworden, und als solches ist es etabliert in diesen auch Institutionen. Seither ist es aber auch wieder zugänglicher geworden für Forschung, Diskussion und Befragung.
Susan Neiman, wenn Sie das hören, dass der Holocaust im Zentrum der deutschen Erinnerungskultur und der deutschen Identität steckt, können Sie das nachvollziehen? Sie haben ja immerhin auch einen nicht nur deutschen Blick.
Ich sehe das auch so, und darüber habe ich viel geschrieben. Allerdings würde ich etwas betonen, was leider Aßmann nicht nennt. Ich nehme den Antifaschismus der DDR sehr ernst. Ich sage gar nicht, dass das vollkommen war oder perfekt oder ohne Instrumentalisierung lief, aber ich glaube, man soll diese westdeutsche Sicht auf Nachkriegsdeutschland wirklich ergänzen und das, was von ehemaliger DDR-Bürger, auch die Regimegegner waren, als sehr echt empfunden haben, nämlich der Antifaschismus. Also die Ereignisse, die leider Aßmann genannt hat, sollen auch ergänzt worden. Das ist das Erste. Das Zweite aber, ich halte mich an eine sehr weise Maxime des bulgarisch-französischen Kritikers Zveton Todorov, der sagte, die Deutschen sollten über die Singularität des Holocausts reden oder daran festhalten und die Juden über die Universalität. Nun ist er leider Deutsche und ich bin Jüdin, obwohl ich inzwischen auch deutsche Staatsbürgerin bin. Und was ich sehr klug an Todorovs Gedanke finde, ist wiederum diese Frage, wozu vergleicht man? Würde ein Deutscher sagen, ja, der Holocaust war ja nicht so singular, war nicht so ungewöhnlich. Denken Sie an die Ausrottung der Indianer oder die amerikanische Sklaverei oder wie auch immer. Das ist eine Suche nach Entlastung. Ja? Und insofern finde ich es richtig, dass Deutschland immer noch die Singularität dieses Verbrechens betont. Aber gerade als Juden tue ich das nicht, weil ich bin dann in einer anderen Position. Sie haben ganz am Anfang gefragt, was ist meine Position? Jetzt ändere ich das ein bisschen, weil ich bin doch Jüdin. Ja, wir haben alle mehrere Identitäten.
Ja, das ist interessant.
Klar. Das wissen wir. Wenn ich als Jüdin immer betonen würde, der Holocaust war das absolute schlimmste Verbrechen der Weltgeschichte, käme das nah daran zu sagen, ja, der Schmerz meines Stammes ist der schlimmste Schmerz aller Zeiten. Und wozu würde ich das sagen? Ja? Also ich finde es eher wichtiger, Verantwortung zu übernehmen, ähnlich zu einem Deutschen, die sagt, ja, der Holocaust war das Schlimmste und ich nehme als Deutsche Verantwortung dafür. Die Frage ist, wofür soll ich als Jüdin beziehungsweise auch als Amerikanerin Verantwortung übernehmen? Und von daher ist mir diese Singularität nicht so wichtig.
Ja, ich greife das mal auf und versuche es einen Schritt weiter noch zu treiben. Wir haben jetzt gehört, die Deutschen betonen in der Regel die Einzigartigkeit des Holocaust und das tun sie aus guten Gründen, aus den besten Gründen, die man sich denken kann. Ich habe auch gehört von Ihnen, Susan Neiman, als Jüdin ist mir die Betonung davon, von der Einzigartigkeit, nicht so wichtig. Die Frage, die ich gerne aufwerfen möchte, ist, wie ist das denn, wenn man jetzt aus einer noch ganz anderen Perspektive schaut, beispielsweise aus Kamerun oder Südafrika. Und dazu hören wir jetzt mal ganz kurz ein Zitat von Achille Mbembe, und zwar ebenfalls aus dem Interview, das er mit Deutschlandfunk Kultur geführt hat.
Ich anerkenne die Rolle, die Deutschland in diesem Kampf einnimmt, ausdrücklich auch die Aufgabe von Herrn Felix Klein. Aber man sollte diesen Kampf nicht verwechseln mit einem Angriff gegen bestimmte Traditionen kritischen Denkens und fortschrittlicher Politik. Vielleicht sollten wir uns fragen, was es bedeutet, wenn Stimmen aus den ehemals kolonisierten Welten in zumindest leichtsinniger Weise verdächtigt werden. Wäre es im Interesse Deutschlands, wenn diese Stimmen und auch meine nicht mehr in Deutschland zur Sprache kommen könnten?
Können Sie das nachvollziehen, wenn Mbembe in diesem Zusammenhang fragt, ob er nicht als afrikanischer Denker auch etwas leichtsinnig, frivol verdächtigt wurde des Antisemitismus?
Also es war ja eigentlich schon eine ganz wichtige, befreiende Entwicklung, als es so etwas gab wie das Konzept dieses Multidirectional Memory, was das mein Kollege Michael Rothberg entwickelt hat. Das bedeutet, man ist nicht jeder ist für seine eigenen Traumata zuständig, allein und ausschließlich. Und dann kommt man nämlich sehr schnell in ein Konkurrenzverhältnis, das hat Susan auch schon angedeutet, oder auch einen Wettbewerb um den Opferstatus, sondern das alles entlastet sich in dem Moment, wo das eine Ereignis auch ein Schlüsselereignis für die anderen wird und die damit etwas anfangen können für sich selber und wiederum für andere eintreten können. Also wenn sich das verzweigt, dieses emotionale Geflecht. Und ich glaube, genau darum geht es hier, dass Mbembe sich nicht ausgeschlossen fühlen möchte. Er möchte sagen, ich habe aus dieser Kolonialgeschichte, und er macht ja auch darauf aufmerksam, dass Kamerun eine deutsche Kolonie gewesen ist, aus dieser Situation der Kolonialgeschichte auch eine sozusagen gewisse Autorität, in dieses Gespräch einzutreten und Erfahrungen mit einzufädeln, überhaupt nicht um gleichzusetzen oder auch nur zu vergleichen, sondern in so eine einen Erinnerungsknoten sozusagen einzutreten, der in verschiedene Richtungen zeigt, wo sich die eine Erfahrung durch eine andere bestätigen lässt. Das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen, der weggeführt hat von der Idee, dass man so etwas wie ein Ereignis dann historisch auch besetzt und besitzt.
Meine Frage wäre einfach, ob Sie diesen Perspektivwechsel zumindest nachvollziehen können, gewissermaßen aus dem globalen Süden auf dieses Menschheitsverbrechen zu schauen und für sich in Anspruch zu nehmen, ja, als solche Stimme auch hörbar zu bleiben.
Auf jeden Fall. Ich finde aber, und das hängt zusammen mit meiner Bemerkung über Verantwortung übernehmen, man soll wirklich offen und ernsthaft darüber sprechen, dass ein großer Teil der postkolonialische Linke auch international sehr stark, manchmal bis zur Einseitigkeit, mit den Palästinensern solidarisiert, ja, in der letzten Zeit. Das muss man einfach sagen. Ja. Israel gilt als Kolonialmacht und die Palästinenser sind die Kolonialisierten. Nun, stimmt das zum Teil? Das muss man einfach sagen. Zu meinem größten Schmerz ist der jetzige Regierung von Israel nicht nur die rechteste Regierung in der Geschichte des Staates, sondern fast die einzige auf der Welt, wenn man irgendwie Bolsonaro vergisst, die die größte Sympathien für Donald Trump hegt. Das heißt, es ist nicht von ungefähr, dass die postkolonialistische Linke Israel auf der falschen Seite sieht. Das heißt nicht, dass manche Solidaritätsbekundungen nicht in Richtung Antisemitismus gehen. Das kann man nicht leugnen, das stimmt. Obwohl ich das nicht bei Membe sehe.
Ja. Wenn Sie Susan Nyman jetzt klar gemacht haben, dass ein bestimmter Teil der Linken, die Sie postkoloniale Linke genannt haben, eine Neigung hat oder eine Strömung in sich hat, die auch Sie antisemitisch nennen würden, dann gibt es mindestens ein Zitat jedenfalls bei Achille Membe, das genau so bewertet wird. Das ist kein im engeren Sinne wissenschaftlicher Text, würde ich sagen, sondern ein sehr knappes Vorwort zu einem Buch mit dem Titel Apartheid Israel, das ist 2015 erschienen. Und da hören wir jetzt auch mal kurz eine Passage, denn die passt einfach völlig zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben.
Israel hat das Recht, in Frieden zu leben. Aber Israel wird von Frieden nur gesichert sein in einem konföderierten Arrangement, das wechselseitiges Wohnrecht, wenn nicht Staatsbürgerschaft, anerkennt. Die Besetzung Palästinas ist der größte moralische Skandal unserer Zeit. Eine der entmenschlichendsten Torturen des Jahrhunderts, in das wir gerade eingetreten sind, und der größte Akt der Feigheit des letzten halben Jahrhunderts. Und da alles, was sie zu bieten bereit sind, ein Kampf bis zum Schluss ist, da sie bereit sind, den ganzen Weg zu gehen, Gemetzel, Zerstörung, schrittweise Ausrottung, ist die Zeit für eine globale Isolation gekommen.
Susan Nyman, ist die Besetzung durch Israel tatsächlich der größte moralische Skandal unserer Zeit?
Ich finde es übertrieben, aber es kommt natürlich darauf an, wie man unsere Zeit definiert. Ja? Es ist sicherlich ein Skandal. Das würde ich zustimmen und das sagen auch meine israelischen Freunde. Da müssen Sie wissen, ich habe Freunde, die sehr eng mit der, also das, was es noch an Friedensbewegungen in Israel gibt, die sehr eng dabei arbeiten. Und ich habe mit denen in den besetzten Gebiete gereist und ich war schockiert, muss ich sagen.
Können Sie da vielleicht noch genauer sagen, wo Sie da waren?
Ich war in West-Hebron.
Mhm. Ja.
Mit der Gruppe Tayush. Das ist Arabisch für Zusammenarbeiten. Das ist eine Gruppe von Israelis und Palästinenser, die seit der zweiten Intifada zusammenarbeiten, und zwar auf sehr handfeste Weise. Also ich war einige Mal dort in sehr ländliche, sehr unfassbar arme Orten. Und eine der Aufgaben zum Beispiel von dieser Gruppe Taiyush ist, Schäfer zu schützen, damit sie ihre Herde fressen lassen, weil die Siedler kommen und schmeißen Steine. Sie schmeißen auch Steine auf Kinder, die zur Schule gehen. Das ist zwar nicht die Regierung, aber die werden von der Regierung geschützt. Ja. Es ist schon grässlich. Ich würde andererseits nicht so weit gehen. Am Ende der Zitat sagte Membe, ist die Zeit gekommen für globale Isolation. Kommt drauf an, was man damit meint. Wenn ich an globale Verbrecher schaue, wundert es mich immer, wenn zum Beispiel China wegen die Uiguren, die nach meiner Auskunft wirklich in Konzentrationslager zurzeit leben, und das sind über 1 Million Menschen, dass man bei China eine wichtige Wirtschaftsmacht ist, gar nicht kritisiert, finde ich schwierig. Das Gleiche gilt für Saudi-Arabien. Ja? Also, dass man Israel, also dass man von Boykott spricht bei Israel und nicht bei anderen Ländern, das finde ich sehr problematisch. Aber gleichzeitig finde ich, es ist schon Zeit, Israel schärfer zu kritisieren, gerade in Deutschland, als man es in Deutschland macht.
Darf da vielleicht noch was ergänzen?
Gerne.
Ich kenne die Arbeiten oder die großartigen Aktivitäten dieser Gruppe auch, weil dieser gemeinsame Freund uns monatlich Bilder und Berichte schickt. Also wir sind da immer mit ihm unterwegs auf diesen Wiesen, wo die Herden grasen. Die Frage ist jetzt, ob das der größte moralische Skandal unserer Zeit ist. Da wären wir ja wieder in der Verlegenheit zu vergleichen, was wir ja eigentlich gerade nicht wollten. Und man muss das, glaube ich, etwas anders angehen. Nämlich die Frage ist, für wen ist das ein großer moralischer Skandal? Natürlich eigentlich nur für die, die dort auch Verantwortung übernehmen könnten, aber es vielleicht gerade nicht tun wollen, aus irgendwelchen Gründen. Das ist für mich eigentlich der Punkt. Wird diese Stimme gehört? Werden diese Berichte, die er da macht, kommen die in der Gesellschaft an? Nein. Das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe, die wirklich draußen bleibt. Und selbst in Deutschland noch nicht mal ganz einfach denkbar wäre, dass er da mal eine Ausstellung, denn das sind immer Bilder auch, und Berichte machen würde. Wenn diese Ausstellung irgendwo wäre, wäre das wahrscheinlich auch schon wieder eine Empörung, weil das gegen den Mainstream der im Moment israelischen Gesellschaft geht, die gerade über diese von diesen Schauplätzen gar nichts hören will. Ja. Das ist vielleicht der moralische Skandal.
Ganz sicher wäre es, behaupte ich jetzt einfach mal im Sinne von Achille Mbembe, einfach diese Lagen überhaupt mal zur Kenntnis zu nehmen in den besetzten Gebieten. Ich und wir hier sollten jetzt trotzdem noch mal kurz auf dieses Zitat zu sprechen kommen, denn der Streit der letzten Tage und Wochen, der hat ja, man kann das beklagen, wenn man möchte, nicht zuletzt im Stellenlesen bestanden. Und in der Tat ist ja diese Forderung einer globalen Isolation von Israel 2015, also von Achille Mbembe, formuliert. Das ist ja eine drastische Forderung und nach meiner Kenntnis auch ganz eindeutig das Radikalste, was er in dieser Sache geschrieben hat. Eine politische Forderung, politische Äußerung. Nun ist es so, dass seine Kritiker genau daran festmachen, dass er Israel als Staat dämonisiere. Es gibt auch welche, die behaupten, dass hier die Bestreitung des Existenzrechts stecke. Aber wie schauen Sie darauf? Ist das in Ihren Augen Dämonisierung Israels? Und das heißt eben auch, hat das was mit Antisemitismus zu tun? Oder ist das legitime Kritik an der Regierungspolitik, Besatzungspolitik, die der israelische Staat
macht? Stärker als das, was viele Israelis selber schreiben. Muss man einfach sagen, das sagt er auch. Und leider hat natürlich recht, das ist leider eine verschwindende kleine Gruppe von Israelis, die sehr wenig Macht habe, obwohl sie zu den namenhaftesten Wissenschaftler und Schriftsteller und Künstler Israels gehören. Aber ich finde das nicht, wirklich nicht dämonisierender als, und jetzt rede ich nicht von irgendwelcher linksradikalen Stimmen, das sind übrigens auch Leute, die nicht BDS unterstützen, weil sie finden einige Teile von BDS doch antisemitisch. Aber das sind Leitartikel, die man in Haaretz lesen konnte. Ja? Es gibt auch Haaretz ist nicht die führende Zeitschrift von Israel, die sie einmal war, aber das ist trotzdem keine linksradikale Zeitschrift. Und sowas könnte man dort lesen.
Die Frage nach dem Existenzrecht, ist die, geht die damit ein? Also ich glaube nicht, dass er das aufkündigt. Ich lese ihn so, dass er eher aus der Seite der Verantwortung schreibt. Und wenn es heißt Apartheid Israel, dann ist sein Hintergrund die Apartheid Südafrikas. Und da gab es ja auch die globale Isolation, den Boykott. Ich weiß, dass wir eine bestimmte Orangenmarmelade nicht mehr gekauft haben. Und die Idee war natürlich, diesen Staat zu verwandeln, ihn nicht abzuschaffen, sondern ihn zu transformieren. Die Frage ist natürlich dann weiterhin, wer könnte den transformieren und wo ist der Mandela, sozusagen, der dann aufsteht auf der Seite der Palästinenser, der da auch hilft, das zusammenzuführen. Das ist, würde ich sagen, dann eher eine Vision, die darüber hinausgeht, aber es ist schon auch ein Blick einer Verantwortung in eine Zukunft. Denn diese Idee, der Kampf bis zum Ende, den ganzen Weg, das ist diese gemesselte Zerstörung, das ist eine apokalyptische Vision, die nicht gemeint ist als etwas, was er diesem Staat wünscht. Es ist keine Hassfantasie, sondern es ist die Fantasie, dass da ein Hass möglicherweise in eine Einbahnstraße gerät, aus der er nicht mehr zurückholbar ist.
In dem Interview, das Achim Membe Deutschlandfunk Kultur gegeben hat, sagt er recht klar ausdrücklich, dass das Existenzrecht eines verfassten Staates wie Israel selbstverständlich nicht zur Disposition steht, auch nicht gedanklich. Und dennoch begreife ich ihn immerhin im Kopf, warum an dieser Stelle mit der globalen Isolation kann ich nachvollziehen, warum viele Leute damit Probleme haben, Klammer auf, ich auch, Klammer zu. Denn vielleicht ist da ja auch so eine Art von Doppelstandard die Rede, also dass an Israel radikalere Standards angelegt werden als an andere Staaten. Und mit Dämonisierung und doppelten Standards, so geht die Argumentation von manchen Kritikern, da häufen sich die Indizien, an denen man Antisemitismus festmacht. Aleida Assmann, Sie denken nach über Definitionen von Antisemitismus. Können Sie an so einer Stelle Antisemitismus festmachen oder wie würden Sie da Maßstäbe anlegen?
Vielleicht darf ich mal die drei Definitionen von Antisemitismus kurz nennen, die mir im Laufe der Überlegungen jetzt auch im Vorlauf auf unser Gespräch gekommen sind. Also ich unterscheide zwischen drei Formen. Das erste ist der altbekannte Antisemitismus von rechts. Der ist ursprünglich ja religiös motiviert. Der wurde in der Zeit der Säkularisierung dann rassistisch und politisch motiviert. Das ist der eine. Und das ist ein alter Antisemitismus, der aber auch immer wieder sich erneuert in seinen Stereotypen. Und der ist fast so etwas wie aufklärungsresistent. Und das ist wirklich das Kerngebiet unserer gegenwärtigen Sorge. Denn dieser Antisemitismus steht gerade wieder auf. Jetzt kommt der zweite. Der ist vollkommen übersehen worden in Deutschland. Und Susan hat ihn eben auch gerade wieder übersehen, als sie über die DDR gesprochen hat. Das wurde jetzt gerade in einem Buch von Jeffrey Hirth deutlich. Es gibt einen anderen Antisemitismus, der ist, entspricht einer Anti-Israel-Politik. Also Israel als das Feindbild einer Politik. Und genau das war der DDR-Antifaschismus, der sich mit einer Anti-Israel-Politik verbunden hat.
Ja, muss ich unterbrechen.
Ja.
So reduktionistisch.
Okay, ich will nur etwas.
Ja, ja, aber
okay, ich will nur sagen, es gibt einen solchen Antisemitismus, der eben politisch orientiert ist. Ich würde dann in der Folge auch den islamischen, iranischen Antisemitismus Antisemitismus nennen und etwa die Anti-Israel-Politik von Ahmadinejad, der da eine Anti-Holocaust oder eine Holocaust-Leugner-Konferenz aufgebaut hat und gesagt hat, wir warten auf den Countdown dieses Staates. Das wäre auch eine ganz wichtige Anti-Israel-Politik und ein Antisemitismus, der ja in der Welt ist. Also die DDR spielt keine Rolle mehr, die Sowjetstaaten. Aber jetzt diese anderen Staaten, die gefährden Israel. Das ist eine ganz wichtige zweite Position. Und jetzt die dritte, das ist ein ganz neuer Antisemitismusbegriff, der ist jetzt erst gerade erfunden worden, nämlich im Jahr 2016 von der IRA. Und das ist diese internationale
Holocaust Remembrance Alliance.
Genauso wurde sie 2006 umgenannt. Und das ist genau die Institution dieser transnationalen Holocaust-Erinnerungsgemeinschaft. Und die besteht aus vielen Staaten. Die treffen sich einmal im Jahr in einem dieser Staaten und besprechen, wie der Stand der Holocaust-Erinnerung in diesen Ländern ist. Da wird gefragt, wie geht es mit den Museen, den Feiertagen, der Schule, Schulerziehung, was wird da gemacht, was gibt es für neue Anregungen. Das ist so ein Kulturprogramm eigentlich, was da läuft. Und die haben inzwischen einen neuen Antisemitismusbegriff entwickelt. Den nennen sie den neuen Antisemitismusbegriff. Und das ist eine Erweiterung des ersten, den ich vorgetragen habe. Und da kommt dann der Satz dazu, darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Mit dieser Erweiterung ist eben ein neuer Antisemitismusbegriff entstanden. Und hier ist es jetzt für mich ganz wichtig. Ist damit gemeint, dass das Existenzrecht Israels in Frage steht, wie bei dem Nummer 2, auf den ich hingewiesen habe? Oder geht es darum, in Verantwortung für den Staat Israel nicht das Existenzrecht in Frage zu stellen, sondern nur die Politik zu kritisieren und vielleicht Korrekturen oder auch Visionen für Alternativen vorzubringen?
Leider, es ist nicht gerade dein Hauptpunkt, aber ich muss jetzt sagen, bei aller Freundschaft, ich habe nichts übersehen. Ja?
Okay, Entschuldigung.
Ich finde Jeffrey Herbst's Arbeit grundschlecht.
Okay.
Extrem ideologisch geprägt.
Okay.
Und ich habe einen ganzen Kapitel über die Frage des sogenannten Antisemitismus der DDR in meinem neuen Buch geschrieben. Und das würde, wenn ich es sagen darf, sogar von einer Rezension von Wolf Lepenies in der Welt gewürdigt. Also ich habe nichts übersehen.
Okay. Ja, ich weiß, vielleicht. Jeffrey Herbst ist ein knallharter, vielleicht auch Ideologe selber. Ich dachte nur, die 68er Linke war sehr stark auf die Verbindung mit PLO orientiert und hat natürlich genauso wie die Bundesrepublik BRD auch als einen faschistischen Staat gesehen und Israel auch.
Der linke Antisemitismus habe ich schon genannt, weiß, dass es das gibt. Und also gerade in bestimmte Ecken von postkolonialer Theorie kann es von Kritik an Israel bis zum Antisemitismus übergehen. Ich finde das nicht bei Membe.
Überhaupt nicht.
Ja. Mir ist bewusst, dass es das gibt. Ja?
Gut, danke.
Okay, also was ich im Hinterkopf hatte, war noch eine andere Antisemitismus, wenn Sie wollen, Definition, der sogenannte 3D-Test für Antisemitismus. Wenn Aussagen Israel dämonisieren oder delegitimieren oder doppelte Standards anlegen, dann sind sie antisemitisch. So sieht das die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und seine Kritiker, wie zum Beispiel Felix Klein, sehen diesen Tatbestand erfüllt an den genannten Stellen. Ich wollte Sie einmal noch mal fragen, wie Ihr Blick darauf ist.
Das war der Grund, warum ich Saudi-Arabien und China genannt habe. Ja? Also wenn man von größten Skandale unserer Zeit oder mögliche Kritik, also internationale Kritik redet, finde ich schon, dass man auch solche Akteure nennen muss. Also das auf jeden Fall. Aber Israel darf man nicht dabei schonen. Man darf nicht nur auf Israel fokussiert bleiben, aber ja.
Ja. Um eine Art von Schlussrunde anzusteuern, wir haben nicht mehr so viel Zeit, würde ich gerne eine Frage stellen, die Sie beide Public Intellectuals, die Sie sind, gut kennen, nämlich eine Stelle wie diese. Achim Membe über die globale Isolation, die er sich zumindest an einer Stelle in einem politischen Text gewünscht hat oder gefordert hat, diskreditiert die sein Werk. Ist ein solcher politischer Text, ist eine solche politische Forderung wie die, über die wir gerade gesprochen haben, diskreditiert die sein Werk als Wissenschaftler?
Darauf würde ich gerne etwas sagen, und zwar anschließend an dieses 3D-Kriterium. Finde ich schon hilfreich, dass einem da ein paar handfeste Regeln angeboten werden. Was ist jetzt Antisemitismus und was nicht? Denn das hat sich ja im Moment als ein unglaublich schwammiger Begriff erwiesen, und tatsächlich diese Überschrift von Jürgen Kaube, alles in einem Topf, denn genau das ist das Problem dieses Antisemitismusbegriffs, der gerade jetzt erweitert wurde. Und deswegen bin ich darauf eingegangen, weil diese Erweiterung genau zu dieser Unsicherheit geführt hat und zu dieser allgemeinen Misstrauen. Und jetzt müssen wir jede Formulierung auf die Waagschale legen und uns jetzt auch ein Urteil machen, ist er gerecht oder ist er gerichtet, also mit Bembe. Das ist ein Milieu, in dem eigentlich Intellektuelle überhaupt nicht arbeiten können. Und deswegen möchte ich darauf hinweisen, und da komme ich nochmal auf die erweiterte Definition der IRA zurück, dass im Moment in den USA, und ich wäre dahin gefahren, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, im 16. Mai 2016 ein Workshop in Amherst an der Universität Massachusetts angesagt ist, wo ein Workshop stattfindet, um diese IRA-Definition des Antisemitismus zu kritisieren, zu verändern und vor allem zu ersetzen. Die wollen eine Handreichung entwickeln, die man den Politikern, den Schulen, der Öffentlichkeit geben kann, die eben genau dieses Fiasko verhindert, in dem wir im Moment wirklich verheddert sind. Und deswegen statt nun zu fragen, ist er schuldig oder nicht, also das, ich würde natürlich sagen, ich kann diesen Schuldspruch nicht mittragen, aber ich möchte auch die Diskussion weglenken von diesem Empörungsrahmen und dem dauernden Verdacht und möchte das dadurch klären, dass ich ganz deutlich sage, also diejenigen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen, die haben natürlich diese Linie überschritten und die müssen in diese Definition rein. Aber die Kritiker, die eine Verantwortung für das Land empfinden und an neuen Perspektiven arbeiten, die sollten nicht dauernd unter Verdacht gestellt werden. Und in diesem Sinne wird gerade von zwei jüdischen Kollegen, der eine ist Alon Confino und der andere ist Amos Goldberg, sind beides auch Holocaust-Forscher, eine neue Definition erarbeitet.
Letzte Frage meinerseits an Sie beide nacheinander. Gibt es nach all dem, nach diesem Streit, etwas, das Sie mitnehmen aus dem Werk von Achille Membe? Also irgendwas, was Sie in ihre ja jeweils ganz eigenständige Forschung, Susan Neiman, Aleida Assmann, dass sie so mitnehmen für ihren Blick auf die Welt? Aber vielleicht ist an diesem Streit für sie ja etwas erhellend gewesen.
Erhellend finde ich wieder, wie in dem Fall von Peter Schäfer im Jüdischen Museum Berlin vom letzten Jahr, wie, und da stimme ich leider vollkommen zu, wie vor allem in Deutschland gerade jeder Kritiker der jetzige rechte Regierung Israels gleich zum Antisemit gemacht wird. Und alles, was er oder sie sonst geschrieben oder gearbeitet hat, zunichte gemacht wird von diesem Verdacht. Also ich finde, es sagt etwas über Deutschland aus. Und vielleicht sagt es auch, dass die Vergangenheitsaufarbeitung noch nicht vollendet ist. Ich meine, ich auch alleine glaube, das ist nicht eine Aufgabe, die wirklich vollendet werden kann. Aber es sagt etwas über Deutschland auch.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aleida Assmann, gibt es was, was Sie entweder aus dem Streit oder aber auch aus dem Werk von Achille Membe mitnehmen und empfehlen zum drüber nachdenken?
Erstmal beeindruckt mich der Autor sehr, auch wenn ich hinzufügen muss, dass ich nicht sehr viel von ihm verstehe, weil dieser sehr hohe philosophische Ton, der von Lacan und anderen inspiriert ist, manchmal für mich doch zu abstrakt ist. Und dann wechselt er in den eher poetischen Ton. Das Apartheid-Zitat Tat kommt ja auch Apartheid Israel aus einem eher poetischen Tonfall heraus. Wir müssten darüber schreiben, dass er überall andere Stimmen nützt. Also das ist nicht einfach zugänglich. Aber was mich am meisten interessiert an ihm ist, dass er auch über Reparaturen nachdenkt. Also weniger diese Weltuntergangsfantasien, von denen wir auch was gehört haben, sondern auch die Impulse einer Reparatur. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Weg und wie man da in kleinen Schritten wieder rauskommt aus dem Dilemma und auch der Falle des Hasses. Die Diskussion als solche ist ja auch genau das Problem, dass die Antisemitismusdebatte hat eigentlich Hass geschürt. Also zunächst mal Empörung und Spaltung und Verdacht. Und wer ist jetzt noch Freund und wer ist Feind? Also die ganze Zeit müssen wir entscheiden. Ich fand das eine spannende Debatte, aber nur mit der Perspektive, dass wir das nicht immer fortsetzen, sondern es reflektieren und da auch wieder rauskommen.
Die Welt besser reparieren. Aleida Aßmann, Susan Neiman, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gern geschehen.
Vielen Dank.
Sie hörten ein Gespräch zum Streit über den Philosophen Achille Mbembe. Dieses Gespräch ist, wie auch andere Beiträge zum Thema, auf www.deutschlandfunkkultur.de zu finden.